Wann habt ihr das letzte Mal ein Baby auf dem Arm gehabt? Müsst das jetzt nicht beantworten, aber denkt mal, da wird einem doch ganz warm ums Herz, oder? Wenn wir daran denken, so ein Wunder des Lebens, das ist einfach atemberaubend, anrührend, faszinierend. Babys haben uns sofort in der Hand, auch wenn wir sie in der Hand haben, obwohl sie eigentlich fast gar nichts können. Stellen wir uns mal vor, ein 17-jähriger Jugendlicher verhält sich wie so ein kleines Baby. Müsste gefüttert werden, müsste herumgetragen werden. Was für ein Baby völlig normal wäre oder ist, wäre für einen Jugendlichen oder auch für einen Erwachsenen absurd. Unser Glaube ist wie ein Baby. Er ist darauf angelegt, zu wachsen. Erwachsen zu werden. Der Glaube ist im Kern auf Wachstum ausgelegt. Glaube soll gerade nicht in Kinderschuhen bleiben, sondern soll sich weiterentwickeln, entfalten. Und wie sich ein Baby schließlich zu einem Teenager, einem Jugendlichen und dann zu einem Erwachsenen entwickelt, so sollen wir erwachsen werden im Glauben. Werfen wir einen Blick in das Neue Testament. Ich lese aus Epheser 4, 13 bis 15 einige Auszüge. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Stattdessen sollen wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Das sind klare Worte. Gucken wir, was davor passiert. Das könnt ihr jetzt nicht oder können Sie nicht, weil das nicht alles auf den Zetteln drauf ist. Aber wenn Sie zu Hause nachschlagen und Epheser 1 bis 3 lesen, diese drei Kapitel, da lesen wir erstmal die Grundlage unseres Glaubens. Gott hat uns erwählt, in seiner Nähe zu leben. Wir sind erlöst, wir sind Kinder Gottes. Wir gehören zu Christus und zu seiner Welt. Und wir haben den Geist Gottes in uns, wie ein Siegel, der verbrieft, ja, wir gehören zu Christus. Das hat Gott für uns getan durch Christus. Und nun stellt der Schreiber des Epheserbriefes quasi die Frage, was folgt denn jetzt aus diesem Erbarmen? Wie sieht denn dieses neue Leben in Christus aus? Und das lesen wir dann in den Kapiteln 4 bis 6. Und diese Reihenfolge ist ganz elementar. Zuerst beschenkt uns Gott und dann sollen wir an die Konsequenzen denken. Erst handelt Gott, dann wir, nicht umgekehrt. Gott macht uns überhaupt erst fähig, unser Leben so zu gestalten, wie er das für uns will. Ähnlich finden wir das auch im Römerbrief. Kapitel 1 bis 9 handeln von dem Erbarmen Gottes für alle Menschen. Dann folgt in Kapitel 9 bis 11 ein Exkurs über das Volk Israel und ab Kapitel 12 wird beschrieben, was wir jetzt von uns aus dazu beitragen können, dass unser Leben nach Gottes Willen gelingt. Erst die große Grundlage, was hat Gott getan, der Exkurs, und dann, was folgt denn jetzt daraus? Und ich lese Römer 12, 1 bis 2 auch in Auszügen. Da schreibt Paulus: Ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Das ist der wahre Gottesdienst. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Den Christen in Korinth wirft Paulus vor, sie hätten ihren Glauben eben nicht weiterentwickelt. 1. Korinther 3 heißt es: Wie unmündige Kinder habt ihr euch verhalten? Von daher das Beispiel am Anfang. Das heißt, wir können Christ sein und trotzdem einen unreifen, einen kindlichen, einen unterentwickelten Glauben haben. Und das ist ganz einfach. Nämlich indem wir nach unserer Zuwendung zu Gott einfach irgendwo stehen bleiben, weil wir sagen, das reicht. Ich habe mich Gott zugewandt und jetzt bin ich da, happy end, fertig. Wenn wir an Erkenntnissen krampfhaft festhalten, dann erstarrt auch unser Glaube. Denn nicht der ist ein standhafter Christ, der alle seine Überzeugungen aus der Kindheit oder Jugend rüberrettet ins Erwachsenenalter und starr daran festhält, sondern der, der an Jesus festhält, nicht an seinen Erkenntnissen. Unsere Erkenntnisse müssen wir immer wieder auf den Prüfstand stellen und hinterfragen, was diese Erkenntnis jetzt für diese Situation bedeuten könnte und ob sie überhaupt noch richtig ist. Erkenntnisse sind begrenzt. Ein Kind macht ja im Laufe seiner Entwicklung Erfahrungen und es weitet seinen Horizont. Und irgendwann stellt es fest, die Eltern sind gar nicht perfekt. Das war am Anfang felsenfest eine Lehraussage, eine Erfahrung, die Eltern sind perfekt, sie sind immer da. Und irgendwann stellt das Kind fest, das stimmt gar nicht. Sie sind nicht immer da und sie sind auch nicht wirklich perfekt. Oder ein Kind entdeckt, dass die Welt nicht nur aus der Wohnung besteht, in der es lebt, und aus dem Weg zum Kindergarten, sondern dass da noch so viel mehr ist. Die Welt ist viel, viel größer. Festgeglaubte Wahrheiten müssen hinterfragt werden. Denn das ist nie die ganze Wahrheit. Wir brauchen den Mut, Fragen zu stellen, Altes zu überwerfen und Neues zu lernen. Standhaft an Jesus festhalten, Wissen und Erkenntnisse hinterfragen und neu bewerten, das macht Erwachsen im Glauben. An Jesus festhalten, Erkenntnisse und Erfahrungen hinterfragen und neu bewerten, das macht Erwachsen im Glauben. Liebe Gemeinde, wir freuen uns ja immer, wenn wir taufen können. Und jetzt eigentlich wäre es ja mal wieder dran. Eigentlich könnte ich jeden Sonntag taufen. Das ist schon eine tolle Sache, wenn ein Mensch bekennt, ich gehöre Christus. Aber das ist kein Happy End. Das ist überhaupt kein Ende. Das ist happy, das ist schön, wir freuen uns. Aber wenn da Ende ist, dann ist irgendwas völlig falsch gelaufen. Es ist kein Ende, es ist ein Anfang. Ein Weg, ein Prozess, eine Entwicklung. Das muss danach kommen. Unser Glaube ist eine Beziehung und eine Beziehung ist ja nur dann lebendig, wenn sie gepflegt wird, wenn sie leben und wenn sie nicht nur irgendwo auf einem Stück Papier steht. Nochmal ein Blick ins Neue Testament. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief 12 an die Gläubigen, dass es ihm darum geht, ihren Glauben voranzubringen. Und auch an die Christen in Philippi, da schreibt er, wünsche mir, dass ihr im Glauben vorankommt. Und er wünscht sich für den jungen Timotheus, dass er Fortschritte im Glauben macht. Das heißt, das Neue Testament gibt eindeutig Zeugnis davon, dass Glaube sich entwickeln soll, nicht stehen bleiben soll. Wir sollen im Glauben, in der Erkenntnis von Gottes Sohn wachsen, zur vollen Einheit gelangen. Wir sollen eine gewisse Reife erreichen. Wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Im Glauben wachsen. Wir sollen dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Jesus Christus. Wir sollen lernen, in einer neuen Weise zu denken. Wir sollen verändert werden. Wir sollen zu lernen, zu beurteilen, was Gottes Wille ist in einer speziellen Situation. Wir sollen uns nicht wie unmündige Kinder verhalten, sondern uns vom Geist Gottes regieren lassen. Es geht um Fortschritte im Glauben. Ups, vielleicht frustriert das jetzt so ein bisschen, diese ganzen Müssen und Sollen und irgendwie, wo stehe ich denn überhaupt, Gedanken. Wenn wir so sehen, ich bin da nicht so wirklich weitergekommen. Das kann schon frustrierend sein. Oder wir fühlen uns unter Druck von diesem soll im Glauben vorangehen. Das muss so sein. Ich sehe da noch was anderes. Das ist natürlich auch da. Aber ich sehe auch eine große Weite und die Chance zu sagen, ich muss nicht da bleiben, wo ich bin. Es ist tatsächlich möglich, mich weiterzuentwickeln in meinem Glauben. Das geht. Die Chance ist da. Glaube kann wachsen. Glaube kann erwachsen werden. Und wenn er das lange nicht getan hat, dann ab jetzt. Für die Vergangenheit können wir das nicht mehr ändern. Aber für die Gegenwart. Ich kann meine Vergangenheit nicht ändern. Ich kann nicht ändern, was ich als Kind erlebt habe, wie ich geprägt wurde, wie mich meine Eltern erzogen haben. Aber ich kann mich dazu entscheiden, jetzt Verantwortung dafür zu übernehmen, was jetzt passiert. Verantwortung zu übernehmen für meinen Glauben, für meine Beziehung zu Gott. Nicht, damit irgendwann andere mich bewundern und sagen, boah, guck mal, wie der mit Gott lebt und wie der glaubt, das würde ich auch. Sondern einfach, weil es elementar zu unserer Beziehung zu Gott gehört. Ich glaube, dass wir manchmal den Fehler machen, dass wir diese Verantwortung abschieben. Zu den Eltern, die, wie alt wir auch immer sein mögen, uns natürlich geprägt haben. Oder zum Hauskreis, oder zu der Gemeinde, oder zum Ehepartner. Es ist dein Glaube, es ist deine Beziehung zu Gott, du bist verantwortlich. Übernimm du diese Verantwortung für dein Leben mit Gott. Und ich glaube, wir können eine Menge dazu beitragen, dass es weitergeht. Denn Gott hat so vieles in uns hineingelegt, so viele Fähigkeiten, dass wir wahrnehmen können, wie es uns mit Gott geht. Wir haben Verstand. Wir können überlegen, wo wir stehen und wie es weitergehen kann. Wir können Bibel lesen, wir können miteinander reden. Gott hat ganz viel Kreativität in uns hineingelegt. Ganz viele Möglichkeiten und Fertigkeiten. Nutzen wir das alles doch auch für unsere Beziehung zu Gott und gucken, was passiert. Und natürlich gibt es Dinge, die wir selber nicht steuern können. Manche Krisen können wir nicht verhindern. Wir sind begrenzt. Und wir können vieles an äußeren Situationen nicht verändern. Aber wenn das schon nicht gelingt, dann können wir zumindest versuchen, unsere Sicht auf Dinge zu verändern. Wie wir Dinge sehen, wie wir sie bewerten und wie wir damit umgehen. Wie wir jetzt damit umgehen. Das können wir. Wenn wir Verantwortung für unser Leben und für unseren Glauben übernehmen, dann ist erstmal eine Standortbestimmung hilfreich. So wie bei einem Navigationsgerät, das sicher einige von euch haben. Ein Navigationsgerät bestimmt zuerst den aktuellen Standpunkt und dann berechnet es die Route irgendwo hin, also zu einem bestimmten Ziel. Ohne eindeutigen Standpunkt gibt es keine Wegbeschreibung. Und vielleicht ist das im Moment mal dran, zu fragen, wo stehe ich denn überhaupt? Mit mir, mit Gott, mit meinem Leben? Wie sieht mein Leben im Moment aus? Was finde ich vor? Wie ist meine familiäre Situation? Bin ich Single oder verheiratet, verwitwet, befreundet? Habe ich Kinder? Und wie geht es mir damit? Wie ist meine berufliche Situation? Alles gut? Total anstrengend? Wie sind meine Freundschaften? Habe ich Zeit für Freunde? Was ist mit meinen Hobbys, mit meinen Gaben? Mit meinen Aufgaben, wie sehen meine Dienste aus? Für was setze ich mich ein? Wo sind meine Prioritäten? Mit was verbringe ich meine Zeit? Und vielleicht stellen wir bei einer solchen Bestandsaufnahme irgendwann fest, dass das Leben überhaupt nicht so ist, wie wir uns das mal vorgestellt haben, als wir 20 waren. Vielleicht hatten wir ganz andere Träume. Und der Traum vom Partner hat sich nicht erfüllt. Statt einem Haus gibt es nur eine kleine Wohnung. Der Job ist wirklich nur ein Job zum Geldverdienen, gerade so erträglich. Eine Familie zu haben ist schön, aber engt auch irgendwie ein. Die Karriere läuft, kostet aber unglaublich viel Kraft und Zeit. Und der Wunsch, einmal alles besser zu machen, hat sich vielleicht nicht erfüllt. Aber sollte doch alles wirklich ganz anders aussehen. Wir wollten mit Feuereifer für den Herrn missionieren, uns um die kümmern, die am Rande der Gesellschaft leben und wollten bescheiden leben, umweltbewusst, unangepasst. Und auch da können wir letztlich nur sagen, das können wir nicht mehr ändern, wenn das nicht passiert ist. Und vielleicht gibt es da was, wo wir auch tatsächlich Gott oder Menschen um Vergebung bitten müssen oder dürfen. Und wo wir dann aber ab jetzt neu starten können. Ich durfte einem 75-jährigen Mann Klavierspielen beibringen. Der ist natürlich kein großer Star-Pianist mehr geworden, das kann man sich vorstellen. Aber er hat tatsächlich noch das ein oder andere gelernt und hatte so viel Freude dabei. Will sagen, es ist nicht zu spät. Selbst wenn ihr über 75 seid. Wir haben jetzt die Chance, tatsächlich etwas zu ändern. Für unser Leben, für unsere Beziehung zu Gott. Wobei, wenn es zu spät wäre, das wäre ja auch irgendwie ein bisschen bequem. So, dann könnte man zumindest sagen, so, ich kann jetzt da wirklich auch nicht mehr viel tun. Gott ist ein Gott der vielen Chancen. Das zieht sich in der Bibel wie ein roter Faden durch. Gott fängt immer wieder neu an mit Menschen. Wenn wir nur die Geschichte Gottes mit seinem Volk uns angucken. Wie oft haben sie es echt total verdattelt? Und wie oft steht dann Gott da und sagt, ich bin euer Gott. Jesu Tod am Kreuz ist so das sichtbare Zeichen für uns, dass Gott uns so liebt, dass er immer wieder neu mit uns anfängt. Gott ist ein Gott der vielen Chancen. Wir können heute anfangen, Verantwortung zu übernehmen für unser Leben, für unseren Glauben, denn wir haben die Chance, tatsächlich Einfluss zu nehmen. Und vielleicht gehst du tatsächlich doch nicht mehr in die Mission, wie du das mal so mit Anfang 20 dir irgendwie erträumt hattest oder auch den Eindruck hattest von Gott, das soll so sein. Aber vielleicht schickt Gott dir Menschen, die durch dich von seiner Liebe erfahren sollen, hier. Und vielleicht hat Gott auch nichts Spektakuläres für dich noch in petto, aber etwas Wichtiges. Lass uns doch ganz neu nochmal Gott fragen, was das jetzt sein kann. Gar nicht, was wir verpasst haben, sondern was jetzt sein kann. Und möglicherweise steigst du ja vielleicht in deinem hohen Alter doch noch aus deinem Beruf aus. Sowas soll es geben. Warum sollte Gott das mit dir nicht möglich sein? Wenn wir es nicht probieren, dann werden wir es auf jeden Fall nicht erleben. Aber wenn wir es probieren, dann kann wirklich Großes passieren. Mit dem, was wir mitbringen, was Gott selber in uns hineingelegt hat. Und vergessen wir eins dabei nicht. Unsere Seele. Es dreht sich bei uns schon vieles um Äußeres. Um den Beruf, das Auto, die Wohnungseinrichtung, den Garten, den Urlaub. Und das ist überhaupt nicht schlecht. Aber schlecht ist, wenn wir glauben, dass es uns dadurch automatisch besser geht, wenn das alles geregelt ist. Wann regeln wir so gründlich wie den Garten und den Urlaub unser Innenleben? Was ist mit unserer Seele? Wie geht es ihr? Wie geht es dir im Innersten? Und was braucht deine Seele, damit es ihr gut geht? Ich weiß, dass meine Seele viel frische Luft braucht, Wald und Bewegung. Und das fällt mir so schwer, dafür zu sorgen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das nicht mache, macht das niemand für mich. Es kann keiner für mich übernehmen. Und selbst wenn jemand mir sagt, du weißt doch, dass es gut ist, mache ich, muss ich es trotzdem selber machen. Ich muss aufstehen, rausgehen, in den Wald gehen. Und jedes Mal, wenn ich das tue, denke ich, ach ja, Mensch, das ist so gut für mich und meine Seele. Ich weiß das doch. Aber es ist so schwer manchmal. Es ist meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es meiner Seele gut geht. Und ich weiß so ein paar Dinge, die meine Seele braucht. Ich brauche Musik, ich brauche Freunde, den Wald. Weißt du, was deiner Seele gut tut? Wir haben Verantwortung. Vielleicht ist das Thema nicht so bequem für dich. Vielleicht ist es auch jetzt nicht dran für dich. Dann ist es völlig okay, wenn du weghörst und sagst, nee, bei mir geht es gerade um Auftanken und Genießen. Wunderbar. Aber vielleicht ist das Thema auch dran für dich. Der frühere US-Präsident Abraham Lincoln hatte sich auf einer öffentlichen Veranstaltung länger mit einem Mann unterhalten. Und beim Hinausgehen sagte er einem seiner Berater, ich mag sein Gesicht nicht. Und der Berater antwortet, aber ein Mensch kann doch nichts dafür, was für ein Gesicht er hat. Doch, entgegnete Lincoln, jeder ist für sein Gesicht verantwortlich, sobald er die 40 überschritten hat. Und er meint damit nicht die Augenfarbe oder wie viele Falten ein Mensch hat, wobei vielleicht das doch. Aber er geht davon aus, dass wir in einem gewissen Alter die Gesichtszüge etwas über den Charakter verraten und darüber, wie wir uns um unser Innenleben gekümmert haben. Und er sagt damit, dass wir in diesem Alter sehr wohl für uns zuständig sind. Liebe Gemeinde, lasst uns weise sein und diesen Part, den Gott uns zumutet, an Verantwortung übernehmen. Und Gott selber trägt ja noch einen richtig großen eigenen Part Verantwortung für unser Leben. Aber einen kleinen Part haben wir auch. Ich möchte am Ende noch 4 Gedankenanstöße euch mitgeben. Vielleicht Sätze, die wir einfach mal für uns sprechen und bejahen müssen. Erstens, ich habe Verantwortung für mein Leben. Ich bejahe diese Verantwortung, die ich habe für mein Ergehen, für mein Verhalten in den wesentlichen Bereichen meines Lebens. Sprich, ich bin nicht für das verantwortlich, was mir geschah, als ich jung und abhängig war, aber wohl dafür, wenn ich psychisch gesund bin, wie ich ab jetzt damit umgehe. Ob ich beim Alten stehen bleibe, mich darauf festlegen lasse, oder ob ich die Möglichkeiten, die Gott mir gegeben hat, nutze, um heute was zu ändern. Ich sage nochmal erstens. Erstens, ich habe Verantwortung für mein Leben. Zweitens, ich weiß, wer ich bin und wie ich bin. Ich verschaffe mir Klarheit darüber, wer ich bin und was mir wichtig ist. Wir stellen uns oft vor, mit Namen und welchem Beruf wir haben. Aber versuch dich doch mal, wenn du dich jemandem vorstellst, etwas anderes zu sagen. Ich bin Maren und ich brauche für meine Seele den Wald. Was meint ihr, was ihr da für interessante Gespräche führt? Das bin ich. Ich bin Maren und ich habe Übergewicht. Das ist so. Das kann ich jetzt nicht ändern. Das kann ich heute Nachmittag ändern, wenn ich dann in den Wald gehe und da ein bisschen schwitze. Wer bin ich? Mal dem so richtig in die Augen zu gucken. Nicht zu sagen, Mensch, ich wäre aber gern viel dünner. Das bin nicht ich. Ich bin, wer ich jetzt bin. Und auch die Frage, das gehört auch dazu, wer ist Gott für mich? Wie zeigt er sich mir? Was kann ich? Was kann ich auch nicht? Ich kann nicht alles. Und ihr auch nicht. Was kann ich denn? Man darf auch Gaben benennen können und sagen können, ich kann was gut. Das ist sogar eine Ehrung Gottes. Vielleicht ist es sogar eine Beleidigung Gottes, wenn wir das nicht wissen, was wir können, weil wir nicht zu schätzen wissen, was er in uns hineingelegt hat. Ich weiß, wer ich bin und wie ich bin. Drittens, ich sorge für meine Seele und für meinen Glauben. Und ich sorge dafür, dass dieser Tank meines Glaubens, der Tank meiner Seele, meiner Lebensenergie immer gut gefüllt ist. Soweit ich das tun kann. Ich weiß, was meiner Seele gut tut und ich sorge dafür, dass sie das bekommt, was sie braucht. Ich sorge für meine Seele und für meinen Glauben. Und viertens, ich mache das Beste aus Situationen und Beziehungen. Ich nutze, was Gott mir an Möglichkeiten gegeben hat. Das, was ich nicht habe, kann ich nicht nutzen. Aber das, was ich habe, kann ich nutzen an Gestaltungsmöglichkeiten in meinem Alltag. Und auch wenn ich manche Herausforderungen glaube, nicht zu brauchen, muss ich ihnen trotzdem begegnen mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und ich versuche, das Beste draus zu machen, soweit es an mir liegt. Liebe Gemeinde, lasst uns diese Verantwortung, die Gott uns übertragen hat, annehmen. In dem Vertrauen darauf, dass Gott uns seine Weisheit gibt, seine Wegweisung, seine Kraft, seine Energie, seine Liebe und vor allem seinen Heiligen Geist, der uns dabei leiten wird. Amen.